HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Bei einem erneuten Selbstmordanschlag in Afghanistan gab es heute zahlreiche Tote und viele Verletzte.
Hier herrscht Krieg. Die Zahl der zivilen Opfer steigt. Das ist eine sehr schwere Situation für viele Afghanen.
It's a very tough situation for a lot of Afghans.
Die USA werden zusätzliche Truppen nach Afghanistan entsenden. Mit noch mehr US-Truppen in unserem Land wächst nur die Frustration der Bevölkerung und die Sicherheitslage wird noch schlimmer.
Ein paar Tage früher hier auch Schießerei. Deswegen habe ich auch Angst. Ich will nicht sterben hier.
Der Außenminister und ich sind uns einig, dass in maßvoller, bestimmter Weise Rückführungen nach Afghanistan zumutbar und notwendig sind.
Seit Samir hier ist, hat er mehrfach so heftig geweint, dass wir dachten, es sei etwas passiert. Jemand habe ihn angegriffen. Wir wissen, dass er trauert, weil er nicht bei seiner Familie sein kann.
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin ganz fremd hier. Ich fühle mich hier ganz alleine. Ich weiß nicht, wo soll ich hingehen.
Wir haben Angst vor diesen Terroristen. Sie haben meinen Sohn getötet. Diese Leute sind sehr, sehr gefährlich. Wir überleben, aber wir leben nicht.
Wir haben uns daran gewöhnt. Afghanistan ist für uns gleichbedeutend mit Krieg und Terror. Dabei hatte sich doch eine internationale Militärkoalition vor 16 Jahren dorthin aufgemacht, um genau das zu ändern. Das Taliban-Regime, das wurde damals gestürzt, aber eine neue, stabile, friedliche Ordnung ist nicht gewachsen. Bis heute nicht und wir haben uns offenbar damit abgefunden. Vor 2 Jahren noch war man optimistisch, der schrittweise Abzug der Truppen wurde beschlossen. Aber schnell zeigte sich, man würde das Land im Chaos zurücklassen, die Taliban sind wieder da. Auch der IS treibt dort inzwischen sein Unwesen und die vielen ethnischen Konflikte sind auch nicht gelöst. Afghanistan, das bedeutet Krieg und Terror heute mehr denn je. So wurde eben nichts aus diesem Abzug. Auch heute noch sind etwa 1000 Bundeswehrsoldaten vor Ort. Die USA wollen ihre Präsenz sogar wieder verstärken. Der abgeschobene Krieg, Alltag in Afghanistan, so heißt unsere Sendung. Heute am Weltflüchtlingstag schauen wir beispielhaft auf dieses Land. Denn allein im Jahr 2015 kamen 150.000 afghanische Flüchtlinge nach Deutschland. Obwohl die wenigsten Asyl bekommen, dürften etwa 60% in Deutschland bleiben, gilt doch für sie die Schutzbestimmung der Genfer Flüchtlingskonvention. In den letzten Monaten nahm die Zahl der Abschiebungen wieder zu. In diesem Jahr sind es bereits über 100. Wie geht es diesen Menschen in der alten Heimat? Jürgen Webermann hat 2 abgeschobene Rückkehrer in Kabul getroffen.
Es sind Textnachrichten voller Wut, Trauer und Schmerz, die zwischen Kabul und Hanau in Hessen hin und her gehen, zwischen Matjulla und seiner deutschen Freundin.
Schreiben wir abends so jeden Tag in WhatsApp und so. Und die weinen auch ganze Zeit, warum die Deutschen mit mir sowas gemacht haben.
Matjulla ist 22 Jahre alt. Mitte Dezember wurde er nach Afghanistan abgeschoben, in Hand- und Fußschellen, bis Kabul begleitet von 3 Polizisten.
Ich habe alles, meine Miete, Sache, alles selbst bezahlt. Ich habe gar keine Hilfe von der Stadt bekommen und ich weiß mir auch nicht. Ich bin immer noch in Überlegung, warum die Deutschland hat mit mir sowas gemacht.
Matjulla kann das belegen, auch dass er nach einer Bewährungsstrafe sein Leben in den Griff bekommen hat. Er zeigt den Schulabschluss, den Ausbildungsvertrag in einer Pizzeria, die Bescheinigung der Bewährungshilfe, den Mietvertrag, die Lohnabrechnungen. Matjulla hat in Deutschland Steuern gezahlt. Während der Flucht nach Europa vor 7 Jahren sei er tagelang eingezwängt gewesen, erst im Kofferraum eines Autos und dann im LKW. Matjulla sagt, er sei im Iran verprügelt worden. Auch deshalb sei er anfangs in Deutschland aggressiv gewesen. Ärzte bescheinigen ihm eine Depression. Er hat außerdem Hepatitis. Auf einem Schreiben des Krankenhauses in Hanau steht, dass Matjulla in Afghanistan nicht ausreichend behandelt werden kann. Und jetzt ist er doch in Kabul, antriebslos und ratlos.
Ich bin gerade auch im Überlegen, was ich mal in meinem Leben machen soll. Ich muss mir auch Miete zahlen, ich muss mir auch meine Familie helfen, weil ich bin der Älteste als meine 2 Brüder und 2 Kleinschwestern. Und wissen Sie auch, jeden Tag ist hier, also Bombe und so, wissen wir auch so. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind gestorben oder so.
Tatsächlich war am Vortag des Interviews mit Matjulla in Kabul eine Bombe explodiert. Mal wieder. Diesmal am obersten Gericht Afghanistans. 21 Menschen wurden getötet. In Deutschland hat davon kaum jemand Notiz genommen. 2016 ist die Zahl der zivilen Opfer allein in Kabul nach Angaben der Vereinten Nationen um 75% gestiegen. Es gab 16 große Anschläge. Mehr als 300 Zivilisten starben, mehr als 1200 wurden verletzt.
Das war der erste Tag, bin ich in der Stadt gegangen.
Atikullah zeigt seine Schrammen im Gesicht. Die Explosion am obersten Gericht hat seine schlimmsten Ängste bestätigt. Er sei nur 100 Meter vom Anschlagsort entfernt gewesen, sagt der 23-Jährige. Eine Familie aus der Nähe von Bamberg hatte ihm Geld nach Kabul geschickt. Er wollte es abholen gehen. Dann, so schildert er es, habe es geknallt.
Und dann kommt es zu mir, ich habe mein Geld genommen und dann habe ich verstehe, was passierte. Sofort ich habe meine Handy verlassen und ein Taxifahrer, ich dachte, ein Taxifahrer hat mir in Krankenhaus mitgebracht und dort war dann der Hals eine Blüte, alles sauber gemacht und dann wird gesagt, der Taxifahrer hat zu mir gesagt, wo wohnst du genau? Ich muss mit dir fahren zu deinem Auto, weil du bist krank und du kannst nicht alleine gehen.
Atikullah wurde erst Ende Januar abgeschoben. Er hat keine Familie in Kabul, keine Kontakte. Nach der Abschiebung kam er im Gästehaus der Internationalen Organisation für Migration, kurz IOM, unter. Die IOM ist ein Ableger der Vereinten Nationen. Atikullah hat eigentlich nur 2 Wochen Zeit, sich etwas Eigenes zu suchen. Aber das Gästehaus verlässt er seit dem Anschlag kaum noch, sagt er.
Nach den 14 Tagen, ich habe die Chefin getroffen und habe ich gesagt, ich brauche noch Zeit, weil ich habe keinen Pass jetzt. Ich muss arbeiten für meinen Pass. Er hat gesagt, wie lange brauchst du noch?
Zwar gibt es Starthilfen für aus Deutschland Abgeschobene, laut IOM und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bis zu 700 Euro, etwa für Wohnungsmiete oder wenn sie einen Laden aufmachen wollen. Aber ohne Papiere geht nichts.
Ich mal dabei. Ja, das ist die, wo ich hin war.
Matjullah hat immerhin einen Pass. Er hat sich bereits informiert, ob auch er Hilfen in Anspruch nehmen kann. Aber er ist skeptisch. Es gibt kaum Arbeit in Kabul. Die Stadt ist voller Kriegsflüchtlinge aus allen Teilen des Landes. Außerdem wurden fast 1 Million Afghanen 2016 aus dem Iran und aus Pakistan herausgedrängt. Viele von ihnen gingen nach Kabul. In Deutschland mit seinem Job hatte sich Matjullah noch stark gefühlt. Er konnte Geld nach Kabul schicken, aber jetzt ist er selbst Bittsteller. Weil die Eltern tot sind, leben er und seine Geschwister bei einem Onkel.
Zum Beispiel, ich habe fast 2 Monate meinen Onkel seine Miete nicht bezahlt. Der sagt jetzt nicht, aber nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen, natürlich, der sagt mir was. Hallo, jetzt reicht hier, du musst mir was machen.
Einen Weg zurück sieht Matjullah nicht. Und selbst wenn er genug Geld hätte, er sagt, noch einmal könne er sich eine Flucht nicht antun. Das Einzige, was derzeit für ihn aus Deutschland bleibt, sind die traurigen Textnachrichten seiner Freundin.
Einen Weg zurück nach Deutschland gibt es nicht. Wie also sicher ist das Leben dort und vor allem, was kann man tun, dass die Menschen freiwillig da bleiben? Reinhard Erös kennt das Land sehr gut. Er war schon in den 80er Jahren als Arzt in Afghanistan. Später war er für die Bundeswehr da im Einsatz und er ist Gründer der Kinderhilfe Afghanistan. Guten Abend.
Guten Abend nach Frankfurt.
Wenn wir solche Berichte aus Afghanistan hören, dann klingen die meistens sehr hoffnungslos. Wie erleben Sie persönlich die Stimmung im Osten des Landes, wo Sie sich gut auskennen?
Ganz kleine Korrektur zu Beginn. Ich war nie mit der Bundeswehr in Afghanistan, also, sondern immer privat und mit einer eigenen von uns gegründeten Organisation. Also den Bundeswehreinsatz in Afghanistan habe ich persönlich nie erlebt, insbesondere auch deshalb nicht, weil die Bundeswehr im Norden des Landes stationiert ist und wir arbeiten etwa 600, 700 Kilometer weiter südostwärts davon. Ja, ich bin jetzt vor 6 Wochen, 7 Wochen erst wieder aus dem Land zurückgekehrt, wo wir, Sie sagten das richtig, seit den 80er Jahren bereits arbeiten. Damals ich als Individualarzt während des sowjetisch-afghanischen Krieges, habe ich dort der Zivilbevölkerung in den Bergen unter dem Schutz der Mujahedin ja fast 5 Jahre lang geholfen. Dann sind wir wieder zurück nach Deutschland und jetzt seit 2002, also seit dem Sturz der Taliban, den Sie vorhin angesprochen haben, sind wir jetzt ja fulltime in Afghanistan im Osten des Landes engagiert. Wir haben dort in den letzten Jahren 30 Schulen gebaut, die wir dort auch betreiben mit etwa 60.000 Schülern, etliche Krankeneinrichtungen. Vor 3 Jahren eine Universität im Osten Afghanistans in einer Provinz, die früher eine Taliban-Hochburg war, wo jetzt 2.500 Mädchen und Buben studieren können. Und da pendle ich immer zwischen Deutschland und Afghanistan hin und her und habe natürlich, was den Osten Afghanistans angeht, 5 Provinzen, die an der Grenze zu Pakistan liegen, einen halbwegs guten Eindruck, wie es dort so abgeht.
Also viele Hilfsorganisationen ziehen sich ja inzwischen zurück, weil es so gefährlich ist. Wie schaffen Sie es, dort weiterzuarbeiten?
Ja, es gibt fast gar keine mehr. Zu Beginn 2002, als die Bundeswehr und der Westen nach Afghanistan gingen, waren es, glaube ich, über 100 deutsche Organisationen. Jetzt sind wir, glaube ich, noch 4 oder 5. Das heißt, es ist kaum mehr zivile Hilfe aus Deutschland in Afghanistan aktiv. Und wenn dann nur im äußersten Norden, beziehungsweise in Kabul. Im Osten, also da, wo Sie haben ihn vorhin angesprochen, der IS, also der sogenannte Islamische Staat in Afghanistan, nennt man ihn Daesh, besonders aktiv ist, da sind wir die Einzigen. Ja, was erlebe ich dort? Die Situation hat sich natürlich seit dem Sturz der Taliban, als wir begonnen haben, 2002 mit den ersten Projekten, bis zum heutigen Tag dramatisch verschlechtert. Also die Vorstellung, die damals der Westen hatte, die Amerikaner und auch deutsche Politiker damals, dass man in Afghanistan in einigen Jahren so ein abblühendes Land machen könnte, in Demokratie und Menschenrechte und so weiter da etabliert werden sollten, das hat sich nun bei Weitem nicht realisiert. Ganz im Gegenteil, die Situation in Afghanistan, sowohl die Sicherheitssituation wie auch die soziale Situation, mit wenigen Ausnahmen, hat sich in Afghanistan in den letzten 14 Jahren deutlich verschlechtert.
Woran machen Sie das fest? Wie müssen Sie selbst auf Ihre Sicherheit achten?
Nun ja, ich kenne das Land, ich sagte es schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, spreche die Sprache, bin so halbwegs mit der afghanischen Kultur vertraut, bewege mich im Land wie ein Afghane, also laufe dort nicht oder fahre dort nicht mit einem dicken Auto rum, mit großen Antennen drauf, wo ein Logo einer Hilfsorganisation draufsteht, sondern bewege ich mich in Afghanistan mit meinen afghanischen Freunden, zum Teil auch noch Freunde aus den 80er Jahren, eben wie ein Afghane. Wir weichen dort aus oder gehen dort nicht hin, wo meine afghanischen Mitarbeiter und Freunde sagen, da geht's jetzt nicht, da ist derzeit sind Kämpfe, da sind die Amerikaner sehr aktiv. Wir haben es ganz vergessen zu erwähnen, also der Krieg in Afghanistan findet nicht nur von Seiten der Taliban oder Haqqani-Leute oder Daesh statt, sondern jede Woche bombardieren die Amerikaner, gerade bei uns im Osten, mit Drohnen hauptsächlich oder mit Kampfhubschraubern, manchmal auch auf dem Boden, mit Spezialtruppen oder mit Söldnertruppen das Land. Das heißt, das Land Afghanistan ist, was die militärische Sicherheit angeht, nicht nur ein Opfer der Taliban, der Aufständischen dort, sondern auch leidet auch unter dem militärischen Tun der Amerikaner.
Ihnen ist es wichtig, vor allem den Jugendlichen eine Perspektive zu geben. Wie groß waren denn zum Beispiel die Widerstände, wenn es darum ging, eine Schule für Mädchen zu bauen?
Also es gab nicht nur keine Widerstände, sondern ganz im Gegenteil. Und die gibt es bis heute eigentlich nicht. Wenn wir dort was unternehmen, Grundstein legen für irgendwas, dann besprechen wir das vorher mit den Dorfältesten, Stammesältesten und auch mit den sogenannten Religiösen, also mit Taliban-nahen Leuten. Also der Begriff Taliban in Afghanistan wird etwas anders benutzt als bei uns. Und erst wenn dann alle zugestimmt haben, dann beginnen wir mit dem Bau und mit dem Betreiben einer Schule oder einer Krankeneinrichtung. Wenn die nicht zustimmen, die Stammesältesten beziehungsweise auch die religiöse Taliban, würden wir die bei uns nennen, dann machen wir das halt nicht. Und das ist in etwa der Hälfte der Fälle der Fall.
Also zum Beispiel, wenn es um Schulbildung für Mädchen geht, gibt es da Widerstand?
Kein Problem. An unseren 30 Schulen mit 60.000 Schülern, davon sind fast 60% Mädchenschulen, also etwa 35.000, 40.000 Mädchen gehen in unsere Schulen. Und an der eben angesprochenen Universität in der Provinz Lachmann ist etwa ein Drittel der Studentenschaft sind ebenfalls Mädchen. Da gibt es überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil. Wir könnten im Augenblick viel mehr Bildungseinrichtungen dort bauen, im Vergleich zu dem, was man bei uns so denkt. Der Bedarf und auch die Unterstützung der Eltern, auch der Väter, ihre Kinder zur Schule zu schicken, der wird bei uns immer völlig verkannt oder ins Gegenteil verkehrt. Die Afghanen sind ein bildungshungriges Volk. Sie wissen, dass Afghanistan keine großen Bodenschätze hat. Da gibt es eben nicht wie in Afrika Gold oder Öl und sowas. Die leben eigentlich nur von der Ressource Gehirn, sage ich mal. Das wissen die Afghanen, ähnlich wie Deutschland ja auch. Und deshalb legen die großen Wert auf Bildung.
Sie haben sogar eine Universität dort aufgemacht. Was kann man da studieren?
Da haben wir 4 Fächer jetzt installiert, die für das Land sinnvoll sind. Im Unterschied zu einer amerikanischen Universität, die gibt es in Kabul, dort gibt es 2 Fakultäten, die eine heißt Finanzen, die andere heißt Betriebswirtschaft. Also 2 Fächer, die für Afghanistan vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig sind. Außerdem kosten dort die Semestergebühren 3.000 Dollar. Das kann sich überhaupt kein Afghane leisten, normaler, sondern nur die Kinder der Reichen. Bei uns haben wir vier Fächer, wie gesagt. Eins ist Landwirtschaft, das ist das Land wahnsinnig wichtig. Denn Afghanistan muss zurzeit also 60% seiner Grundnahrungsmittel importieren, weil im Land die Landwirtschaft nicht funktioniert, aufgrund mangelnder Bewässerung und so weiter. Da haben wir ein modernes Fach, wenn Sie so wollen, das Fach IT-Technik, wo die also mit dem, ich sag's mal, als die IT-Laie, wo die mit dem Computerwesen und mit dem Internet vertraut gemacht werden. Dann haben wir noch ein Fach afghanische Geschichte, das war auch ein Zugeständnis an die Dorfältesten. Und dann haben wir natürlich noch das Fach Fremdsprache, die lernen dort Englisch und auch Deutsch.
Besteht nicht die Gefahr, dass dann ausgerechnet die gut ausgebildeten Leute dann da weggehen wollen, weil sie ein besseres Leben suchen?
Ja, das ist ein, jetzt sprechen Sie den wesentlichen Punkt eigentlich an, weshalb es mit Afghanistan nicht vorwärts geht. Einerseits die Sicherheitslage durch Aufständische, aber auch durch korrupte Polizei und eben die soziale Perspektivlosigkeit. In Afghanistan gibt es so gut wie keine Jobs, vor allen Dingen für junge Leute nicht. Und Afghanistan, die Bevölkerung Afghanistans hat sich jetzt seit den letzten 30, 40 Jahren verdoppelt von damals 15 Millionen zu Ende des sowjetischen Krieges auf jetzt 30 Millionen. Und da liegt, glaube ich, die Hauptkrux auch in deutscher Hilfe für Afghanistan. Es gibt so gut wie keine deutsche Firma, die in Afghanistan in den letzten 15 Jahren investiert hat. Das war in den 50er, 60er, 70er Jahren ganz anders. Da gab es Firmen etwa aus dem Rhein-Main-Gebiet, also Pharmafirmen, wo man dort Jobs hatte und so weiter. Das gibt es jetzt gar nicht. Also Afghanistan leidet unter einer brutalen Arbeitslosigkeit, vor allem Jugendarbeitslosigkeit. Und wenn Sie als junger Afghane, vor allem jetzt als junger Mann, keinen Job haben, also kein Geld verdienen können, da können sie auch nicht heiraten und eine Familie gründen. Und das ist das wesentliche Ziel eines jeden jungen Afghanen, bei den Mädchen auch, später mal eine Familie gründen zu können, Kinder zu haben und so weiter. Wenn das aber nicht geht, weil sie kein Geld haben, weil sie eine Familie nicht gründen und nicht ernähren können, ja, dann haben sie halt nur die Perspektive, ich muss woanders hingehen, wo ich das mir beschaffen kann. Und da ist halt Deutschland für sie das Paradies.
Das war Reinhard Erres, der Gründer der Kinderhilfe Afghanistan. Vielen Dank. Und wir gönnen uns einen kleinen literarischen Ausflug nach Afghanistan aus dem Jahr 1858. Theodor Fontane. Vor über 150 Jahren waren es die Briten, die im heutigen Afghanistan das Sagen hatten. Die Probleme, die klangen damals schon ganz ähnlich.
Der Schnee leis stäubend vom Himmel fällt. Ein Reiter vor Jalalabad hält. Wer da? Ein britischer Reitersmann. Bringe Botschaft aus Afghanistan. Afghanistan. Er sprach es so matt. Es umdrängt den Reiter die halbe Stadt. Sir Robert Sale, der Kommandant, hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand. Sie führen ins steinerne Wachthaus ihn. Sie setzen ihn nieder an den Kamin. Wie wärmt ihn das Feuer? Wie labt ihn das Licht? Er atmet hoch auf und dankt und spricht.
Und was genau er sprach, das hören wir gleich. HR2 Kultur, der Tag, der abgeschobene Krieg, Alltag in Afghanistan. Nun kommen wir zu der Rolle der Bundeswehr dort. Manche fragen sich, was hat eigentlich die Bundeswehr in Afghanistan zu suchen? Und die Antwort darauf, die ist gar nicht so einfach. Thorsten Schmeinhardt.
Juni 2003. Ein Bus voller Bundeswehrsoldaten ist auf dem Weg zum Flughafen von Kabul. Die deutschen Soldaten freuen sich auf ihren Rückflug in die Heimat. Da plötzlich eine Explosion. Ein mit Sprengstoff beladenes Taxi, gesteuert von einem Selbstmordattentäter. Das ungepanzerte Wagenblech des Busses bietet keinerlei Schutz. Vier Soldaten sterben, 29 werden zum Teil schwer verletzt. Es ist der erste gezielte Anschlag auf deutsche Soldaten in Afghanistan. Dabei hatte alles ganz friedlich angefangen. Im Dezember 2001, zwei Tage vor Weihnachten, beschließt die rot-grüne Koalitionsregierung den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Uneingeschränkte Solidarität mit den USA ist das Schlagwort der Stunde. Die Bilder der Anschläge vom 11. September sind noch frisch im Gedächtnis. Der Beschluss wird von einer breiten Mehrheit mitgetragen. Gegenstimmen kamen vor allem von der PDS, später die Linke. Bundeskanzler Gerhard Schröder sprach damals noch von einem kurzen, zielgerichteten Einsatz von höchstens 6 Monaten Dauer. Die nach Afghanistan entsandten Truppen bilden einen Teil der internationalen Schutztruppe ISAF. Vorrangiges Ziel dieser Schutztruppe sollte ursprünglich nicht die Terrorbekämpfung sein. Den Kampf gegen die Taliban führten die USA. Die ISAF sollte sich darauf konzentrieren, die Region um Kabul zu stabilisieren und die dort vor kurzem gebildete Übergangsregierung unter Präsident Hamid Karzai zu schützen. Doch das alles ändert sich im Frühjahr 2003, als die NATO den dauerhaften Oberbefehl über die ISAF erhält. Zudem verringern die USA ihr Engagement in Afghanistan zusehends, da ihre Truppen im Irak benötigt werden. Der Auftrag, den Staat zu stabilisieren, wird auf ganz Afghanistan ausgeweitet. Deutschland übernimmt dabei eine Vorreiterrolle. In der nördlichen Provinz Kunduz errichtet die Bundeswehr die erste ISAF-Station außerhalb der Region um Kabul. Kunduz gilt als ruhige Zone. Die Bundeswehrsoldaten bohren Brunnen und bauen Schulen für die Landbevölkerung. Doch mit der Friedensmission ist es spätestens 2006 vorbei. Immer häufiger kommt es auch in Kunduz zu Anschlägen auf Konvois der Bundeswehr. Die Taliban kehren zurück. Reinhold Robbe, ehemaliger Wehrbeauftragter des Bundestages, spricht aus, was in Deutschland noch 2009 niemand wahrhaben will.
Was hier im Augenblick stattfindet, hat nichts mit Brunnenbohren und mit Brückenbauen zu tun, sondern das ist im Grunde Krieg oder ein kriegsähnliches Szenario.
Krieg. Um dieses Wort drücken sich die Politiker aber lange herum. Franz Josef Jung, ehemaliger Verteidigungsminister.
Und es ist kein Krieg. Und wir sollten dringend aufhören, eine solche Diskussion zu führen. Wenn heute schon wieder der eine oder andere kommt und Gewalt gegen unsere Soldaten sozusagen forciert, dann muss ich sagen, befördert eine solche Diskussion leider Gottes auch solche Aktivitäten.
Ob man es Krieg nennt oder nicht, die Anschläge gehen weiter. 2007 reißt ein Selbstmordattentäter auf einem Markt in Kunduz drei Soldaten der Bundeswehr in den Tod. Auch mehrere Zivilisten sterben. Als dann 2009 bei einem von der Bundeswehr geflogenen Luftangriff auf einen Tanklaster zahlreiche Zivilisten ums Leben kommen, ändert das die Perspektive auch in Deutschland fundamental. Für die Afghanistan-Mission der Bundeswehr gilt jetzt ganz klar, am Hindukusch herrscht Krieg und deutsche Soldaten sind dabei.
Wie geht es den deutschen Soldaten in dieser schwierigen Lage? Etwa 1000 sind auch heute noch in Afghanistan stationiert, obwohl der Einsatz eigentlich längst hätte beendet werden sollen. Hauptmann Florian Kling ist Sprecher des Darmstädter Signals, dem Verband der kritischen Soldaten. Guten Abend.
Guten Abend.
Was genau machen die deutschen Soldaten dort zurzeit?
Die knapp 1000 Soldaten, die jetzt in Afghanistan sind, beschäftigen sich ungefähr zur Hälfte mit sich selbst. Das heißt, Sie unterstützen logistisch und stellen den Krankentransport sicher, haben ein Krankenhaus, damit wenn irgendeinem deutschen Soldaten etwas passiert, dann findet Bürokratie statt und Verwaltung. Und die andere Hälfte ist damit beschäftigt, den afghanischen Streitkräften zu helfen, diese zu betreuen, diese anzuleiten, selbst für die Stabilität in Afghanistan da zu sein.
Das ist ja schon mal keine gute Bilanz, wenn man die Hälfte mit sich selbst beschäftigt ist. Gucken wir auf die andere Hälfte. Wie läuft die Ausbildung der afghanischen Armee?
Naja, das läuft nicht so wirklich gut. Wir sind selbst als Bundeswehrsoldaten nicht mehr in der aktiven Gestaltung der Ausbildung tätig. Wir sollen nur noch beratende Funktion einnehmen. Und immer wieder gibt es dann Vorfälle, wo man feststellt, die Soldaten, die Afghanen, kommen nicht mehr zum Dienst, sie erscheinen nicht mehr. Monatlich verschwinden 5000 Soldaten aus den Truppen der Afghanen und tauchen einfach nicht mehr auf. Teilweise, und das ist richtig frustrierend, sind Soldaten selbst dafür zuständig, dass Ausrüstung nicht mehr funktioniert. Sie nehmen zum Beispiel Batterien aus den Fahrzeugen heraus, weil sie den Strom besser zu Hause gebrauchen können. Das sind alles Dinge, die unglaublich frustrierend sind und mit denen dort die Bundeswehr zu kämpfen hat.
Und was sollen die da eigentlich lernen? Schießen oder technische Dinge oder worum geht's konkret?
Naja, das sind ganz grundsätzliche Dinge eigentlich dabei, die man allen Afghanen beibringen muss und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und da müssen die Bundeswehrsoldaten praktisch auf die Hände klopfen, wenn es nicht funktioniert. Da muss man den Soldaten immer wieder einschärfen, den Helm aufzuziehen und die schusssichere Weste, wenn sie das Lager verlassen. Man muss Artilleriesoldaten, die eigentlich fürs Schießen zuständig sind, beibringen, wie man Karten liest, damit sie überhaupt wissen, wo die Ziele zu finden sind, gegen die sie kämpfen. Und diese Tätigkeit, da unterstützt die Bundeswehr.
Wie ist dann in dieser Lage die Stimmung bei den Soldaten vor Ort?
Naja, die Stimmung ist nicht gut, die ist zum Teil desaströs. Die Soldaten sind frustriert, weil es einfach keine gezielte Strategie gibt, was in diesem Land noch erreichbar ist oder was stattfinden soll. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich auch nach der Bundestagswahl ja wieder um die Diskussion gehen, brauchen wir mehr Soldaten in Afghanistan oder lassen wir es lieber ganz bleiben.
Was wäre da Ihre Position?
Naja, wir haben Verantwortung in Afghanistan übernommen und wenn man darüber nachdenkt, ganz abzuziehen, dann muss man auch darüber nachdenken, wenn das Land, wenn Afghanistan zurückfällt in den Krieg, in den Bürgerkrieg und die Taliban wieder die Herrschaft übernehmen. Die Taliban haben jetzt schon ein Drittel des Landes wieder im Griff. Dann muss man auch sicherlich darüber nachdenken, was mit den 56 Soldaten geschieht, die dort ihr Leben haben lassen müssen. Wofür sind die eigentlich gestorben? Und das ist wahrscheinlich das größte Problem, dem sich zurzeit einfach niemand stellen möchte.
Also sich einzugestehen, dass man gescheitert ist, ist das das eigentliche Problem?
Ich glaube, das ist ein großes Problem. Zumindest kann dann erst etwas anderes, nämlich eine andere Strategie angewendet werden. Wenn man nämlich jetzt seit über 15 Jahren immer wieder das Gleiche macht und keinen Erfolg hat, dann braucht es doch irgendwann eigentlich ein Bilanzziehen. Es braucht ein Resümee im Bundestag, muss beraten werden darüber, war die Sache ein Erfolg oder nicht. Und daraus muss man dann auch für andere Auslandseinsätze Konsequenzen ziehen, weil es sieht ja gerade danach aus, dass wir in Mali genau die gleichen Fehler wiederholen.
Das heißt, es klingt jetzt eher so, als wären Sie dafür, das Ganze aufzugeben?
Ich bin dafür, dass wir rausgehen und dass wir es bleiben lassen. Es sei denn, es wird nochmal massiv von internationaler Seite, auch von amerikanischer Seite, unterstützt im Truppenaufbau, um die Afghanen zu unterstützen. Da muss aber ganz viel anderes auch verbessert werden. Die Korruption muss bekämpft werden. Das Geld muss wieder dahin fließen, wo es soll. Und das tut seit 15 Jahren nicht. Deswegen bin ich inzwischen auch einfach hoffnungslos, was Afghanistan angeht.
Florian Kling vom Darmstädter Signal, dem Verband der kritischen Soldaten. Vielen Dank. Deutschland hat also bisher 56 Soldaten in Afghanistan verloren. Über 200 wurden verletzt. Ein hoher Preis. Wobei unsere Truppe ja an den eigentlichen Kampfhandlungen kaum beteiligt war. Zum Vergleich, die USA haben 2400 gefallene Soldaten in Afghanistan zu beklagen. Barack Obama wollte den schrittweisen Abzug einleiten, aber davon ist inzwischen keine Rede mehr.
Der Krieg in Afghanistan ist der längste Krieg in der Geschichte der USA. Nirgendwo haben die Vereinigten Staaten länger gekämpft als dort. Und es steht ein neuer Abschnitt dieses Kampfes bevor. US-Verteidigungsminister Mattis will rund 4000 US-Soldaten zusätzlich dorthin entsenden. Dabei hatte George W. Bush, als er die USA in diesen Krieg führte, doch versprochen, die Vereinigten Staaten würden in Afghanistan alles anders und besser machen als zuvor die Sowjetunion.
It's been one of initial success.
Deren Krieg hatte anfänglich Erfolg, dann kamen lange Jahre voller Pannen und am Ende die Niederlage. Den Fehler werden wir nicht wiederholen.
Und jetzt, 15 Jahre später, gehen die USA in eine neue Runde von Truppenentsendungen. Dabei hatte es vor wenigen Monaten vor der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten noch so ausgesehen, als würden die USA ihre Rolle dort auf das Nötigste reduzieren. Präsident Obama hatte zwischenzeitlich die Zahl der dort stationierten Soldaten zwar um 30.000 erhöht, nur um irgendwann eine Kehrtwende zu machen und immer mehr Truppen von dort abzuziehen. Doch es gelang ihm nicht, die Regierung und das Militär von Afghanistan so zu stärken, dass die Taliban und andere Extremisten dort in Schach gehalten werden können. Also beschloss er, 8.400 Soldaten dort stationiert zu lassen, auch wenn er diesen Krieg für die USA eigentlich beenden wollte. Und jetzt, wie geht es mit der neuen Regierung weiter? Präsident Trump schweigt zu Afghanistan. Es ist ein Thema, zu dem er sich kaum jemals geäußert hat. Und wenn doch, dann eher kritisch. Die Entscheidung, die Truppen jetzt zu verstärken, hat er an seinen Verteidigungsminister ausgelagert. Und der arbeitet in einer Art luftleerem Raum, was die Strategie angeht. Folgender bemerkenswerter Dialog ergab sich vor einigen Tagen zwischen Senator John McCain und Verteidigungsminister Mattis. Den Anfang machte McCain.
So right now,
unsere Strategie jetzt im Moment heißt, nicht verlieren. Das ist aber nicht gewinnen. Also sagen Sie uns nicht, dass wir eine Strategie haben, wenn das nicht der Fall ist.
Woraufhin Mattis antwortete,
Herr Vorsitzender, wir sind in einer strategiefreien Zeit angekommen und wir bemühen uns, eine Strategie aufzustellen.
Und er fügte hinzu,
we're not winning in Afghanistan right now.
Wir gewinnen gerade nicht in Afghanistan. Bis Mitte Juli, so Mattis, werde es hoffentlich eine ausgearbeitete Strategie geben. Die geplante Truppenverstärkung deutet wohl darauf hin, dass es keinen schnellen Rückzug der USA aus Afghanistan geben wird. Aber einen schnellen militärischen Durchbruch eben auch nicht, sagt jedenfalls General David Barno, der ehemalige Oberbefehlshaber der Koalitionstruppen in Afghanistan.
Das wird jetzt erstmal einfach nur die größten Lücken füllen. Das wird keine entscheidende Truppenverstärkung sein, die auf einmal den Durchbruch auf dem Schlachtfeld bringt und das zu einem Krieg macht, den wir gewinnen, wenn die neuen Truppen kommen.
Die Öffentlichkeit in den USA nimmt unterdessen kaum noch Notiz vom Krieg in Afghanistan, außer wenn Soldaten sterben und verletzt werden. Wie letzte Woche, als es gleich zwei sogenannte Insider-Attacks gab. Angriffe von afghanischen Soldaten, eigentlich Verbündeten also, auf US-Soldaten. Diesen Trend sehen Experten mit Sorge, zeigt er ihrer Meinung nach doch, welche Reichweite und welchen Einfluss die Taliban nach wie vor haben in Afghanistan.
Rolf Bühlmann aus Washington. Wir kommen zurück zum Afghanistan des 19. Jahrhunderts. Damals wurden die Hiobsbotschaften noch nicht getwittert, sondern vom berittenen Boten überbracht. Und das war seine Nachricht.
Wir waren 13.000 Mann. Von Kabul unser Zug begann. Soldaten, Führer, Weib und Kind erstarrt, erschlagen, verraten sind. Zersprengt ist unser ganzes Heer. Was lebt, irrt draußen in Nacht umher. Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt. Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt. Sir Robert stieg auf den Festungswall. Offiziere, Soldaten folgten ihm all. Sir Robert sprach: Der Schnee fällt dicht. Die uns suchen, sie können uns finden nicht. Sie irren wie Blinde und sind uns so nah. So lasst sie's hören, dass wir da. Stimmt an ein Lied von Heimat und Haus. Trompeter, blast in die Nacht hinaus.
Theodor Fontane, das Trauerspiel von Afghanistan. HR2 Kultur, der Tag. Was bedeutet diese kritische Sicherheitslage für die Menschen vor Ort, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben zu fliehen? Die Hilflosigkeit der Soldaten, die spüren auch die Zivilisten ganz genau.
Shafika sitzt auf dem Fußboden. Ihre Tränen kann niemand sehen. Die 60-Jährige hat ihr Gesicht mit einer Burka verhüllt. Wir haben Angst vor diesen Terroristen. Sie haben meinen Sohn getötet. Ich kann gar nicht sagen, wie traurig ich bin. Diese Leute sind sehr, sehr gefährlich. Wir überleben, aber wir leben nicht. Zwei eingerahmte Fotos ihres jüngsten Sohnes stehen auf dem Regal im Wohnzimmer. Nasir im Anzug, Nasir in Uniform. Er hatte doch gerade erst einen Bart bekommen, murmelt die Mutter vor sich hin. Mit 21 Jahren ist sein Leben beendet worden. Nicht im Kampf, sondern bei einer heimtückischen Attacke, die auf seine Kaserne verübt worden war, dieses Jahr im April. Mit ihm kamen über 140 andere Soldaten, vor allem junge Rekruten, ums Leben. Die deutschen und internationalen Soldaten fliegen nur noch mit Hubschraubern in das afghanische Camp. Der Weg durch die Stadt mit Fahrzeugkolonnen dauert nicht nur länger, er wäre auch zu aufwendig und gefährlich. Sie sind hier, um die afghanische Armee zu beraten. Oberst Utsch leitet die Trainingseinheiten im Norden Afghanistans. Auch für ihn war der Angriff auf die Kaserne ein großer Schock.
Ich habe mich da durchaus in den Tagen nach dem 21. April in diesem Lager nicht mehr so sicher gefühlt wie vorher. Die Tatsache, dass das passiert ist, war auch zunächst mal für mich unfassbar. Vor allen Dingen in der Dimension. Also man muss ja hier schon von einem Massaker sprechen, was da passiert ist.
Der Aufbau der afghanischen Armee läuft seit einigen Jahren. Aber die Sicherheitskräfte kommen kaum zur Ruhe. Wie soll man trainieren, wenn man zugleich ständig im Einsatz ist? In 31 von 34 Provinzen im Land gibt es Kämpfe. Über 2 Millionen Menschen mussten deshalb aus ihren Häusern oder Dörfern fliehen. Die, die bleiben, wissen oft selbst nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Auch in den Städten gibt es immer mehr Anschläge und Zwischenfälle. Ende letzten Jahres hat ein großer Angriff auf das deutsche Generalkonsulat in Mazar-i-Sharif stattgefunden. Es gab 8 Tote, viele Verletzte. Das Gebäude liegt in Trümmern. Die Ladenzeile daneben haben die Geschäftsleute wieder notdürftig aufgebaut. Aber es kommen keine Kunden mehr, sagt Haji Abdul. Das Geschäft ist gleich null. Ich habe hier Ware, die tausende Dollar wert ist, sagt er. Aber keiner kauft sie. Wie soll ich da Geld verdienen? Seit 50 Jahren schon handelt er mit Metall. Er musste seinen Laden nach dem Angriff selbst wieder aufbauen. Keiner habe ihm dabei geholfen. Er habe schon viel miterlebt mit seinen 72 Jahren, erzählt er. Aber das ist jetzt die schlimmste Zeit in meinem Leben. So schlecht lief es noch nie für mich hier. Die Tage seien sehr still geworden im Haus, sagt Khan Saman, der neben seiner weinenden Mutter sitzt. Khan ist der Älteste, ein Zimmermann. arbeitslos. Seitdem mehrere tausend internationale Soldaten Ende 2014 aus dem Camp nahe der Stadt Mazar-i-Sharif abgezogen sind, habe er keine Aufträge mehr. Die Geschäfte laufen schlecht, wir haben keine Sicherheit. Wir wollen Fabriken, wir wollen was tun und damit Geld verdienen, sagt er. Jeder ist hier arbeitslos, die Wirtschaft ist am Boden. Die Regierung bekommt nichts hin. Die Leute sterben und sie schauen nur zu und machen nichts.
Silke Dittrich über die Sicherheitslage der afghanischen Soldaten und Zivilisten. Das ist das größte Dilemma. Was kann man da tun? Thomas Ruttig ist oft in Afghanistan und er ist Co-Direktor des unabhängigen Thinktanks Afghanistan Analyst Network. Guten Abend.
Guten Abend nach Frankfurt.
Wir haben gerade gehört, 31 von 34 Provinzen, in 31 wird gekämpft. Wäre also der Umkehrschluss zulässig in den drei anderen? Kann man ohne Gewissensbisse abgelehnte Asylbewerber abschieben?
Nein, dieser Umkehrschluss funktioniert so nicht. Seit unserem Vorgespräch habe ich das mal nachgeschlagen. Diese Zahl, dass in 31 von 34 Provinzen gekämpft wird, geht auf das UN-Flüchtlingshilfswerk zurück, das gesagt hat, dass 2016 in 31 von 34 Provinzen Leute diese Provinzen aufgrund von Kämpfen verlassen haben. Das heißt ja nicht, dass in den anderen drei Provinzen nicht auch gekämpft wird. Das scheint auch der Fall zu sein. Die Bundesregierung sagt ja auch nicht offiziell, welche Provinzen sie für sicherer hält, wo angeblich nicht gekämpft würde. Da kommen im Grunde drei in Frage. Das ist Panjshir, Bamyan und Samangan. Und da gab es nach den letzten Statistiken, die etwa bis Mitte 2016 gehen, von 2015 angefangen zu zählen, in Panjshir tatsächlich nur einen sicherheitsrelevanten Vorfall. Da gab es einen Sprengstoffanschlag, während in den anderen beiden, Bamyan und Samangan, jeweils 33 bzw. 42 solche Vorfälle sich ereignet haben. Nun stellen Sie sich das mal in einem Landkreis in Deutschland vor, da würde man das auch nicht als sicher bezeichnen.
Das heißt, Sie würden sagen, es gibt gar keine sicheren Gebiete in Afghanistan?
Nein, das hat auch mit der Art und Weise des Krieges in Afghanistan zu tun. Der ist zum großen Teil ja kein offener Krieg, der sich anhand von relativ festen Fronten bewegt, sondern es ist ein Guerillakrieg. Es gibt auch Terroranschläge immer wieder, die von den Aufständischen durchgeführt werden. Man kann also im Grunde nicht voraussehen, wo und wann irgendwas passiert. Und das wissen die Leute in Afghanistan natürlich nach 40 Jahren Krieg.
Nun gibt es aber auch Politiker, die dann sagen, es gibt auch Millionen von Afghanen, die ein relativ normales Leben dort leben können. Ist das so ganz falsch?
Ja, ich finde das ganz falsch und ich glaube, dass diese Politiker entweder gegen besseres Wissen reden oder Afghanistan weder wirklich gesehen haben, sich noch vorstellen können, wie es dort aussieht. Diese 8 Millionen bezieht sich auf Angaben eines Briefes des Bundesinnenministeriums und des Auswärtigen Amtes, die sagen, dass 8 Millionen Menschen, das sind nämlich die, die 8 Millionen sind eigentlich die, die unter den Taliban leben. Die anderen über 20 Millionen sozusagen leben ja offiziell in Gebieten, die von der Regierung kontrolliert werden, wo allerdings auch gekämpft wird. Aber es gibt natürlich normales Leben, auch zwischen Anschlägen, zwischen Kämpfen. Wir haben das ja von Herrn Öres gehört aus der Provinz Lahrman, wo er gesagt hat, da gibt es Mädchenschulen, gehen Mädchen zur Universität, auch Jungen natürlich. In demselben Bericht der EU, den ich vorhin zitiert habe, wird für diesen Zeitraum September 15 bis Mai 16 gesagt, dass in der Provinz Lahrman sich 852 sicherheitsrelevante Vorfälle ereignet haben, davon 719 bewaffnete Zusammenstöße und Luftschläge, 49 Bombenanschläge und 42 Mordanschläge auf Regierungsvertreter. Das ist mehr als ein solcher Anschlag pro Tag, wahrscheinlich sogar zwei, wenn ich richtig nachrechne. Also es gibt normales Leben, ja, aber normal nur nach 40 Jahren Krieg.
Sie haben sich auch mal angesehen, wie es abgeschobenen Asylbewerbern in Kabul ergeht, wenn sie dort ankommen. Wie werden die dort in Empfang genommen? Werden die irgendwie betreut?
Ja, es gibt natürlich, wenn man offizielle Stellungnahmen liest, eine Betreuung. Da wird gesagt, die vorhin schon erwähnte Organisation IOM aus dem UNO-System ist da beteiligt, das afghanische Ministerium für Flüchtlingsangelegenheiten, ein paar NGOs. Aber das ist alles sehr, sehr bruchstückhaft. Wir haben ja zwei Kategorien von sogenannten Rückkehrern. Einmal die Abgeschobenen, das sind etwas über 100, seitdem das Deutschland im letzten Dezember wieder begonnen hat. Und dann haben wir sogenannte freiwillige Rückkehrer, von denen nicht alle wirklich freiwillig zurückkehren. Ein paar tausend aus ganz Europa im letzten Jahr. Und selbst diese freiwilligen Rückkehrer, von den Abgeschobenen ganz abgesehen, fallen eigentlich im Wesentlichen, und wir haben das ja auch schon bei den beiden Abgeschobenen gehört, von denen der Korrespondent berichtet hat, in ein Loch. Sie wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Viele haben keine Familien mehr. Und diese Hilfe sind Angebote. Die sind zum Teil sehr, sehr bürokratisch. Die werden sozusagen direkt nach der Ankunft der Abgeschobenen, auch der freiwilligen Rückkehrer, auf dem Flughafen gemacht. Da sind die in einer Stresssituation, viele sind traumatisiert. Die verstehen dort im Grunde überhaupt nicht, was ihnen angeboten wird. Und dann verschwinden die und es gibt keine Möglichkeit mehr, danach zu folgen. Es gibt einen Mechanismus über diese Organisation IOM, dass europäische Länder die Leute zurückschicken, beantragen können, dass diese Organisation denen folgt für bis zu einem Jahr in Afghanistan, was mit denen passiert und so weiter. Deutschland hat diesen Antrag noch nicht gestellt. Es gibt überhaupt nur ein Land erst, was das getan hat, das Norwegen.
Viele Flüchtlinge geben ihr ganzes Geld aus, um überhaupt rauszukommen aus dem Land. Und dann kommen sie zurück in die alte Heimat, wahrscheinlich als Versager für die anderen, die da geblieben sind?
Ja, das wird von vielen so gesehen. Einige, und wir wissen das auch aus Interviews, aus Treffen mit solchen Leuten, trauen sich nicht mehr zur Familie, weil die zum Teil alles verkauft haben, was sie hatten. Es wird ja häufig gesagt, die Flüchtlinge sind die, die mehr Geld haben, eher so aus Mittelstand oder reicheren Familien. Das ist nicht der Fall. Viele verkaufen einfach ein Stück Land. Viele Afghanen haben ja Land, auch wenn sie nicht wohlhabend sind. Und wenn die zurückkommen, ist zum Teil häufig eine Verschuldungssituation sogar da. Die können die Schulden nicht zurückzahlen. Also es ist eine Spirale, die sie im Grunde wieder in den Untergrund drängt. Und wir wissen, dass viele den Plan haben, zumindest wieder ins Ausland zu gehen, denn die Nachbarländer wie Iran, Pakistan vielleicht auch versuchen werden, wieder nach Europa zu kommen.
Thomas Ruttig vom unabhängigen Think Tank Afghanistan Analyst Network, vielen Dank. Und hier kommt noch einmal Theodor Fontane, das Trauerspiel von Afghanistan.
Da huben sie an und sie wurden's nicht müd. Durch die Nacht hin klang es Lied um Lied. Erst englische Lieder mit fröhlichem Klang, dann Hochlandslieder wie Klagegesang. Sie bliesen die Nacht und über den Tag, laut, wie nur die Liebe rufen mag. Sie bliesen, es kam die zweite Nacht, umsonst, dass ihr ruft, umsonst, dass ihr wacht. Die hören sollen, sie hören nicht mehr. Vernichtet ist das ganze Heer. Mit 13.000 der Zug begann. Einer kam heim aus Afghanistan.
Gibt es denn gar keine mutmachenden Berichte aus Afghanistan? Doch, die gibt es. Am Anfang haben wir ja ein paar gehört von Mädchen, die begeistert zur Universität gehen. Und es gibt noch eine hier, die wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Dieses Projekt hier zum Beispiel, ein Fernsehsender von Frauen für Frauen. Silke Dittrich hat ihn für uns besucht.
Vor der Kamera, im Kontrollraum, in der Technik. Fast überall Frauen. Das hat es bislang noch nicht gegeben in Afghanistan. Ein Fernsehsender von Frauen für Frauen, auch wenn der Gründer von SAN TV, Hamid Samar, ein Mann ist. Dieser Sender ist für die Schwestern, Ehefrauen und Mütter, die noch nie was von der Welt richtig gesehen haben, sagt er. SAN TV deckt sämtliche Themen ab. Es geht um Politik, Wirtschaft, Gesundheit oder Religion. Aber es gibt auch Unterhaltungssendungen. Wir sind hier, um unsere Stimmen zu erheben und unsere Rechte zu verteidigen, sagt die Produzentin Katera Ahmadi. Über die Risiken wollen wir erst einmal lieber nicht nachdenken. Die Frauen wagen viel. Sie sind in der Öffentlichkeit zu sehen, werden bedroht. Von der Gesellschaft und auch von der eigenen Familie, sagt die Moderatorin Shamila Rasoli. Mein Onkel, meine Cousins, viele aus meiner Familie sagen, es sei nicht richtig, dass ich diesen Job mache. Sie sind total dagegen, aber mir ist das egal. In einigen Monaten, so hofft der Gründer von SAN TV, wird das komplette Team des Senders nur aus Frauen bestehen. So wie beim neuen Hochglanzmagazin Gelada, das gerade in den Druck gegangen ist. Die Macherinnen stehen nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Die Adresse der Redaktion ist nicht publik. Und so trauen sich die Redakteurinnen vielleicht sogar noch mehr als der Fernsehsender. Sie brechen sämtliche Tabus der afghanischen Gesellschaft. Schon gleich auf dem Cover ist eine Frau ohne Kopftuch zu sehen. In Afghanistan eigentlich undenkbar.
Es ist Zeit, dass wir hier und auch der Welt afghanische Frauen zeigen, die stark sind, sagt eine der Herausgeberinnen selbstbewusst. Wir zeigen Frauen, die sich ihre Kleidung selber aussuchen. Keine Frau würde von sich aus zur Burka greifen, die sie von Kopf bis Fuß bedeckt. In der ersten Ausgabe des Magazins berichten die Macherinnen über Brustkrebs und dass es auch notwendig ist, sich mal selbst an die Brust zu fassen. Es gibt einen Artikel über die Menstruation. Das Wort heißt übersetzt aus dem Afghanischen Krankheit. Und darüber steht in der Regel nirgendwo etwas geschrieben. Die Macherinnen sind Studentinnen und kennen sich aus einem Lesezirkel, in dem sie viel über Frauenrechte diskutieren. Indirekt ist das auch ein Resultat der internationalen Frauenförderung im Land. Aber es ist nur ein kleiner Teil der Gesellschaft. Viele Männer sind skeptisch, was das Magazin angeht. So ein Heft sei nicht gut für Muslime, sagt ein Straßenverkäufer, als er auf das Cover schaut. Das sei unislamisch. Das sei nichts für die Gesellschaft hier. In vielen Teilen des Landes herrscht Krieg. Die Taliban sind wieder auf dem Vormarsch. Aus Angst geben dort Journalistinnen ihren Job auf. Frauenmärkte müssen schließen und es gibt wieder mehr Berichte über Steinigungen von Mädchen, weil diese sich unmoralisch benommen hätten. Die Macherinnen des Frauenmagazins klopfen an Türen und sprechen mit den Frauen. Sie wollen vor allem an die heran, die nicht viel raus dürfen, weder Handy noch Computer haben. Einige Männer in Afghanistan allerdings wünschen, dass die Türen zur Außenwelt für die Frauen auch weiterhin verschlossen bleiben. So wie dieser Ladenbesitzer.
Eine Frau gehört ins Haus, sonst nirgendwohin. Ins Haus oder ins Grab.
Zwei gegensätzliche Welten stoßen also aufeinander. Das traditionelle Afghanistan und ein modernes, selbstbewusstes, wie man an diesen Frauen des Fernsehsenders sehen kann. Nicole Birch ist Afghanistan-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie hat lange in Afghanistan gelebt. Guten Abend.
Guten Abend.
Welches Potenzial haben die Frauen für das Land?
Na, gerade junge Frauen in den Städten, die die Schule besucht haben und studiert haben, haben ein enormes Potenzial und vor allem den Willen und auch eine Vorstellung davon, wie sie das Land gestalten möchten und wie sie leben möchten. Aber die gesellschaftlichen Umstände, das hatten wir ja gerade in dem Beitrag vorher gehört, macht es für sie auch unglaublich schwierig, auch in den Städten aktiv zu werden und ihr Leben zu leben. So Menschenrechtsaktivistinnen zum Beispiel berichten zunehmend von Belästigung, Drohung und gesteigerter Gewalt gegen sie. Und bei Weitem nicht von den Taliban, sondern auch von Kommandern, Polizeikommandern oder auch Politikern. Und die Regierung kann sie nicht beschützen. Und wahrscheinlich viele Mitglieder in der Regierung sind auch eher in der Ansicht, dass Frauen nicht im öffentlichen Leben auftreten sollen. Frauen sind vertreten im Parlament, in der Regierung, bei der Polizei, aber Politik und Macht wird ohne sie ausgehandelt.
Sie haben an der Universität Kabul eine Abteilung aufgebaut für Friedens- und Konfliktstudien. Konflikte findet man genug in Afghanistan, aber Frieden, was haben Sie dort mit den Studenten gemacht?
Na, wir haben auf Friedenspotenziale geschaut, zum Beispiel darauf, wie eine Friedenserziehung oder ein Fach Friedenserziehung aussehen könnte an den Schulen. Also wie Kinder zum Beispiel in der Schule lernen können, mit Konflikten umzugehen oder welche Rolle Mullahs und Stammesälteste in lokalen Friedensinitiativen spielen können. Wir haben Sommerschulen organisiert mit Studierenden aus allen Landesteilen. Dabei ging es vor allen Dingen auch um die Begegnung, weil es ja auch sehr viele unterschiedliche ethnische Gruppierungen waren. Und ein Student aus Kandahar zum Beispiel hat mir dann berichtet, dass er eigentlich Sorgen hatte, nach Kabul zu reisen und die Studenten aus den anderen Landesteilen zu treffen, weil er dachte, naja, wenn die hören, ich bin aus Kandahar, denken die sowieso direkt, ich bin ein Taliban.
Das heißt, wenn Sie dann solche Arbeit machen, gehen dann die Studenten zurück wieder in ihre Regionen und versuchen, das umzusetzen, stelle ich mir sehr schwierig vor.
Ja, es ist schwierig, das umzusetzen, aber man muss erstmal anfangen so mit dem direkten Umfeld, den die Studenten haben. Zum Beispiel hat mir ein Student aus Helmand, der auch gut Englisch sprach, dann erzählt, als er das zweite Mal zu einer Summer School kam, dass er mit seinem Vater gesprochen hat, ein Stammesältester, und auch mit den verschiedenen Familienmitgliedern, die lange zusammensitzen und darüber richten, und er erzählt, was er alles gelernt hat. Und er meinte, hätte wochenlang hätten sie darüber diskutiert. Und dann hat der Vater entschieden, dass er Schreibkurse und Lesekurse für Polizisten anbietet. Und der Student selber hat angefangen, in Religionsschulen Englisch zu unterrichten für die Schüler, um damit sozusagen auch neue Ideen für die Schüler zu vermitteln.
Das klingt wunderbar, aber was nutzt das alles, wenn die militärischen Konflikte wieder aufbrechen?
Ja, das ist schwierig. Also wir haben von unserer Sicht sehr viel auf die Menschen geschaut und geschaut, was kann jeder Mensch in seinem Umfeld tun, auch gerade auf lokaler Ebene. Aber natürlich, wenn die Konflikte ausbrechen, sind sie bedroht und müssen auch wieder um ihr Leben fürchten und werden in ihrem Handlungsraum erstmal wieder begrenzt.
Haben Sie eine positive Perspektive für Afghanistan, kurzfristig oder langfristig?
Ja, wenn ich manchmal die ständige Gewalt oder die Berichte über die tägliche Gewalt in Afghanistan höre, verliere ich manchmal die Hoffnung. Aber wenn ich an die Menschen denke, die ich dort kennengelernt habe, die diese Hoffnung selber nicht aufgeben wollen, die überleben wollen, die ihre Wege suchen, dann versuche ich auch optimistisch zu bleiben und wenn es eine strategische Hoffnung zu entwickeln, also zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es. Momentan sind die nationalen, internationalen Bedingungen noch nicht so, dass man denkt, es ist reif für politische Verhandlungen. Aber trotzdem, wir hatten ja eben schon gehört, dass etwa 2,5 Millionen Menschen leben in den Gebieten, die unter Kontrolle der Taliban stehen. 9 Millionen Menschen, also etwa ein Drittel der Bevölkerung, lebt in den Gebieten unter Kontrolle oder Einfluss der Taliban. Und da geht das Leben auch weiter. Und die Taliban versuchen sich als soziale Bewegung mit Rückhalt in der Bevölkerung zu legitimieren und auch eine Alternative zur Regierung zu bieten. Und ich denke, das wäre eine Überlegung, auch dort anzusetzen und zu schauen, welche pragmatischen Kooperationen es auf Programmebene auch, also zwischen Taliban, zwischen Zivilgesellschaften, auch Regierung geben kann.
Das heißt also, Taliban nicht bekämpfen militärisch, sondern mit ihnen reden? Kann man mit Taliban reden?
Ich denke, das ist der Weg voraus, mit Taliban zu reden. Und da gibt es sicherlich verschiedene Ebenen, also auf der politischen Ebene, wenn man sich das vorstellt, Friedensgespräche zu führen, wo es eventuell um Machtbeteiligung oder Machtteilung geht, oder eben auch auf lokaler Ebene. Es könnten lokale Waffenstillstandsabkommen sein. Zum Beispiel haben die Taliban gesagt, dass sie auch bereit sind, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um Infrastrukturprojekte abzusichern. Also da gäbe es sicherlich Möglichkeiten der Kooperation zwischen der Regierung und der Taliban. Aber es ist natürlich auch, es geht da auch um Konkurrenz der besseren Regierungsführung. Also die Taliban möchten sich ja auch als Alternative zur Regierung darstellen. Und das ist etwas, was aus Regierungssicht natürlich sehr problematisch ist. Und die wollen natürlich die Taliban wiederum nicht legitimieren. Das ist das Dilemma zwischen Verhandeln und Zusammenarbeiten und Bekämpfen.
Ja, und das geht ja wahrscheinlich dann, wenn Sie mit denen kooperieren, auch nach deren moralischen Maßstäben. Also dann kommen Sie wahrscheinlich mit Ihren Konfliktlösungsseminaren von jungen Frauen nicht weit bei den Taliban, oder?
Das glaube ich noch gar nicht mal. Erstaunlicherweise, es gab mal ein Treffen zwischen Taliban-Vertretern und Zivilgesellschaft in Paris. Daran erinnere ich mich noch von den Beschreibungen. Und die afghanische Zivilgesellschaft war gar nicht so gut vorbereitet, was Frauenrechte betrifft. Und der Taliban-Vertreter hat dann eine Seite aus der Tasche gezogen und gesagt, naja, Mädchen sollen zur Schule gehen, Frauen können auch begrenzt arbeiten, wenn es im islamischen Kontext ist. Also das war erstaunlicherweise, haben sich die Taliban, zumindest was sie sagen, wie sie es darstellen, auch schon etwas angepasst.
Habe ich jetzt ein falsches Bild von Taliban? Ich dachte, das sind die Brutalen und die Unterdrücker. Stimmt das gar nicht?
Ich denke, da müssen Sie vor Ort schauen. Es gibt Berichte von Gebieten, die von Taliban kontrolliert sind, wo es eine relativ stabile auch Regierungsführung gibt und die Mädchen auch zur Schule gehen können. Und es gibt genauso Berichte davon, wie Sie es genau sagen, wo es einfach von Gewalt und Unterdrückung gesprochen wird.
Kurzfristig ist die Sicherheit das größte Problem. Heißt das, wir brauchen doch mehr internationale Soldaten erstmal noch für die nächsten Jahre?
Ja, so ist die Argumentation, wie wir es auch aus Washington gehört haben. Eine Aufstockung von vielleicht 4.000 Soldaten, um Status quo zu halten und die afghanischen Sicherheitskräfte weiterhin zu unterstützen, das Gewaltniveau zu minimieren. Aber ich denke, es wird nicht funktionieren ohne eine politische Lösung oder eine Strategie, die wir immer noch vermissen, von der Seite von Washington aus gesehen. Also welche Strategie es möglich macht, ich würde sagen, eine Kooperation oder eine Koexistenz zwischen Taliban und der afghanischen Regierung herzustellen.
Das heißt, die Vorstellung, die Taliban wird besiegt und dann ist das Problem gelöst, die ist komplett falsch.
Ja, momentan ja.
Nicole Birch, Afghanistan-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Den 20. Juni haben die Vereinten Nationen ausgerufen zum Weltflüchtlingstag. Wir wollten ein Beispiel rauspicken, einen Konflikt, an den wir uns schon viel zu lange gewöhnt haben. Der abgeschobene Krieg, Alltag in Afghanistan. Mein Name ist Uwe Bernd, schönen Abend noch.